Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Manchmal kommt im Leben alles auf einmal und genauso ist es bei der Defektarthropathie. Dabei handelt es sich um den Verschleiß des Schultergelenks kombiniert mit einem Riss der Rotatorenmanschette, die ja eigentlich den Halt gibt. Die Folge sind Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und Kraftverlust. Wie eine Defektarthropathie behandelt werden kann, darüber spreche ich mit Professor Richard Stangl. Er ist ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Unfall-, Schulter- und Wiederherstellungschirurgie, Sportmedizin und Sporttraumatologie im Krankenhaus Rummelsberg in Schwarzenbruck. Herr Professor Stangl, vielleicht können Sie uns zunächst einmal erklären, wie entsteht denn so eine Defektarthropathie?
Wie der Name schon sagt, bedeutet Defektarthropathie, dass ein Defekt vorliegt. Der Defekt, wie Sie schon anmoderiert haben, betrifft die Rotatorenmanschette in überwiegender Zahl zunächst die Supraspinatussehne. Aber das ist nicht unbedingt nur auf eine Sehne begrenzt, da können auch mehrere Sehnen betroffen sein. Und parallel entsteht durch den Verlust der Zentrierungsfunktion eine Arthrose im Schultergelenk oder zunächst ein Hochstand und dann sekundär eine Arthrose des Gelenkes. Der Hochstand bedeutet, es schlägt irgendwann am Schulterdach der Oberarmkopf an und es gibt Reibegeräusche, Knirschen, Schmerzen und irgendwann auch ein zunehmendes Funktionsdefizit, dass man den Arm eben nicht mehr in jeder Bewegungsrichtung, wie man es gewohnt ist, dann bewegen kann.
Ist das denn wirklich ein langsamer Prozess oder spürt man auch einzelne Momente, zum Beispiel, wenn eine Sehne reißt?
Also es gibt bestimmt traumatische Situationen, wo man das merkt, dass irgendwas schnalzt oder reißt. Das ist aber ungewöhnlich. In der Regel ist es ein schleichender Prozess, dass eine Sehne so peu à peu aufschleißt sozusagen und dann anfängt, einen Defekt zu bilden, sich peu à peu zurückzubilden, zurückzuziehen. Und der Muskel, der daran anschließt, bildet sich ebenfalls mit zurück, sodass ich dann den Muskel als Motor nicht mehr habe und die Sehne keine Verbindung mehr zum Knochenansatz hat. Und das führt letztlich dann zum Bild der Defektarthropathie, zu einem schleichenden Prozess, der oft über Jahre gehen kann.
Das hört sich ja wirklich dramatisch an und alles tut weh. Die Gelenkflächen sind angegriffen und die Rotatorenmanschette ist defekt. Was können Sie denn da überhaupt noch retten?
Ja, wir achten sehr genau darauf, wie viel Schädigung betrifft die Rotatorenmanschette, also nur den Supraspinatus oder vielleicht den Infraspinatus oder den Subscapularis. Und wie ausgeprägt sind die Knorpelschäden? Ist das schon ein Vollbild einer Arthrose mit entsprechenden osteophytären Anbauten oder nur ein limitierter Knorpelschaden an bestimmten Stellen im Gelenk? Und diese Analyse ist aber wichtig, um zu entscheiden, habe ich, sagen wir mal, noch rezentrierende Optionen, dass ich zum Beispiel einen Teil der Sehne reparieren kann, auch in Kombination mit einer sogenannten inversen Prothese, um eben dann die Funktionalität des Gelenkes wiederherzustellen. Ist das Vollbild der Arthrose eingetreten und der Oberarmkopfhochstand auch vorhanden, führt der Weg meistens über die inverse Prothese.
Bleiben wir erstmal nochmal bei der Sehne. Wie gut ist es denn möglich, diese zu nähen oder überhaupt zu reparieren in ihrer Funktion?
Genau, wir unterscheiden sehr genau, ist es die obere, die vordere, die hintere Sehnenanteile. Die sind auch unterschiedlich gut zu nähen. Wir würden gern die Kraftschlüssigkeit dieses Gelenkes wiederherstellen, da die Muskelkräfte ja ganz wesentlich für die Zentrierung sind. Und solange die Arthrose nicht sehr fortgeschritten ist, kann man sicherlich rekonstruktiv tätig werden. Ein guter Hinweis ist, wie viel Humeruskopfhochstand ist denn schon entstanden? Es drückt manchmal einen fixierten Hochstand aus, der nicht mehr nach unten zu mobilisieren ist. Aber genau das ist Gegenstand der klinischen Untersuchung, zu unterscheiden, habe ich einen fixierten Hochstand, habe ich einen Spielraum, dass der subakromiale Raum noch existiert. Und wenn die Sehnenqualität gut wäre, was in dem Fall einer fortgeschrittenen Defektarthropathie eher selten ist, wären natürlich rekonstruktive Techniken denkbar. Ob das dann eine Naht der Sehne wäre, das wäre dann die Rotatorenmanschettennaht, da müssten gute Sehnen und wenig Arthrose vorhanden sein. Oder wir machen auch Sehnenumverlagerungen, um, sagen wir, das Gelenk zu rezentrieren. Aber ganz entscheidend ist das Gleichgewicht zwischen Arthrose im Gelenk, Knorpelschädigung und Rotatorenmanschettenschaden.
Wenn Sie jetzt sagen, es müsste doch ein Gelenkersatz her, es gibt ja nun verschiedene Arten von Schulterprothesen. Welche kommt denn bei einer Defektarthropathie in Frage?
Bei einer Defektarthropathie kommt die inverse Prothese zum Tragen. Die anatomische Prothese, die der Gegenentwurf wäre, die braucht unbedingt eine intakte Rotatorenmanschette. Und über den Kunstgriff der inversen Prothese mit einer Verlagerung des Drehzentrums, das ist letztlich ein biomechanischer Trick, kann der Delta-Muskel, der auch ein Muskel ist, der den Arm heben kann, mehr Funktion übernehmen und der Mensch kann dadurch den Arm wieder besser bewegen. Die gleiche Kraft wird er nicht haben, aber die Beweglichkeit kann deutlich besser werden.
Wie groß und wie belastend ist denn dieser Eingriff?
Also wichtig ist, wir haben zwei theoretische Zugänge. Einmal einen vorderen Zugang mit Ablösung des sogenannten Musculus subscapularis und auf der anderen Seite einen minimalinvasiven Zugang über einen Delta-Schnitt. Jeder dieser Zugänge hat Vor- und Nachteile. Bei der Defektarthropathie bevorzuge ich den minimalinvasiven Delta-Schnittzugang. Da ist ja schon ein Defekt an der Rotatorenmanschette da und über diesen Zugang kann man dann auch eine Prothese implantieren. Es ist aber sehr wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, habe ich genügend Exposition, also kann ich alles gut einstellen, brauche ich vielleicht sogenannte Offset-Korrekturen. Inverse Prothesen beinhalten ja viele technische Aspekte von Glenoid, Schulterpfannenaufbau bis hin zur humeralen Seite, also die Schaftseite. Da kann ich Veränderungen der Geometrie erreichen. Der Inklinationswinkel, da gibt es Prothesen mit 135, 145 oder auch 155 Grad. Mit diesen Parametern muss man letztlich, sag mal, spielen, um eine optimale Zentrierung und eine optimale Rotation des Armes und auch eine gute Beweglichkeit zu gewährleisten.
Wie steht es denn eigentlich mit den Schmerzen nach so einer OP? Also können die Patientinnen und Patienten Arm und Schulter bewegen und können sie einigermaßen schlafen?
Also die meisten Patienten realisieren über Nacht eine Schmerzreduktion. Also das ist oft erstaunlich, dass die Patienten sagen, wenn ich es gewusst hätte, ich hätte mich schon lange operieren lassen, weil der Druck, der Arthrose-Schmerz verschwindet schlagartig. In der Regel am ersten Tag werden die Patienten bewegt, die haben so ein Abduktionskissen, kommen auf einen Bewegungsstuhl, dürfen den Arm mal pendeln und kreiseln. Und klar gibt es die ersten 2, 3, 4 Tage auch Schmerzmittel, aber es ist sehr schnell zu reduzieren. Also wir haben nicht lange Schmerzmittel und die meisten Patienten sind 3, 4 Tage stationär.
Wann und wie darf die Schulter denn dann nach diesen ersten Bewegungen wieder bewegt werden, eigenständig?
Die Schulter darf bewegt werden. Das Einzige, was limitiert, ist praktisch die Wunde, diese OP-Narbe, die Irritation noch macht. Aber mit Abklingen des Narbenschmerzes ist aufgrund dieses minimalinvasiven Zugangs, den ich da favorisiere, bei der Defektarthropathie keine weitere Sehnenheilung abzuwarten und somit eine frühe Funktionalität eigentlich ab dem ersten postoperativen Tag gegeben.
Wie lange dauert denn Ihrer Erfahrung nach die Heilungsphase und in welchen verschiedenen Schritten läuft sie ab?
Die Heilungsphase kann man vielleicht in 3 Schritte unterteilen. Einmal die Phase bis zum Fadenzug oder Klammern entfernen. Das sind etwa 14 Tage. Da steht im Vordergrund Schwellungsabbau, vielleicht noch ein kleiner Bluterguss, der sich zurückbildet und eine reduzierende Schmerztherapie. Begleitet bereits von Physiotherapie, von Bewegungsübungen, von einem Bewegungsstuhl, der den Arm bewegt und zunehmend Anstreben von freierer Beweglichkeit. Ich denke, dass die meisten Menschen nach 6 Wochen, bevor sie auf die Reha gehen, ambulant oder stationär, dann eine Beweglichkeit von 90 Grad erreichen. Und nach 12 Wochen, sage ich zu den Patienten, sind ungefähr 80 bis 85% des maximal möglichen Bewegungsumfangs erreicht. Das heißt, im Laufe eines Jahres kommen dann die letzten 10, 15% an Beweglichkeit noch hinzu. Das Bewegungsausmaß, das erreicht werden kann, hängt aber schon von der Ausgangssituation ab und auch von der Integrität der restlichen Sehnen der Rotatorenmanschette. Das spielt sicher eine große Rolle, wie viel Funktion kann gelingen, aber eben auch die technische Planung, was ich vorhin als Offset bezeichnet habe, also wie viel Spannung baue ich auf, um die Muskel unter eine ideale Spannungssituation zu setzen.
Was würden Sie denn sagen, an welcher Stelle im Laufe eines Jahres sind denn Alltagsbewegungen, für die die Schulter ja wichtig ist, also wie Haare kämmen oder Haare waschen oder auch andere Körperhygiene? Wann geht das wieder?
Also ich sage mal, Zähneputzen und dergleichen, würde ich sagen, beginnt ab dem ersten Tag. Da gelingt es. Föhnen, was Schweres halten, Da würde ich denken, 6, 8 Wochen. Aber auf den Kopf greifen kann man früher. Da würde ich denken, nach 2, 3 Wochen kann man schon mal so vorsichtig von der Seite an den Kopf ran. Und die uneingeschränkte Funktionalität kann man, würde ich denken, nach 12 Wochen sollte das gegeben sein, dass Menschen in der überwiegenden Mehrzahl immer in Abhängigkeit von der Ausgangssituation das erreichen.
Wie sieht es denn hinterher mit einer Sportfähigkeit aus? Also zum Beispiel typische Sportarten wie Skifahren, der Stockeinsatz oder auch die Stöcke beim Wandern oder vielleicht Training mit leichten Gewichten im Fitnesscenter.
Genau, also Sportfähigkeit ist gegeben, aber das Sturzrisiko gilt es zu beachten. Also beim Skifahren, das würde ich sagen, ist schon eine eher riskante Sportart, da man ja nicht selbst steuert, ob man stürzt oder nicht stürzt, weil irgendwie kann man ja zusammengefahren werden beim Skifahren. Aber zum Beispiel Golf spielen oder sowas, da habe ich viele Patienten, die sowas auch mit einer inversen Schultergelenksprothese machen. Da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Nordic Walking selbstverständlich sollte möglich sein. Aber Gewichtsbelastungen wie Fitnessstudio ist sicher denkbar. Ich würde aber immer vermeiden, exzentrische Belastungen zu fordern. Also 20 Kilo in Außendrehbewegung des Schultergelenkes, das empfehle ich sicher nicht. Das sollte man vermeiden. Da geht es mehr um Funktionalität und weniger um sportliche Höchstleistung.
Lässt sich denn eigentlich durch so eine Operation bei einer Defektarthropathie so etwas erreichen wie eine Forgotten Shoulder? Also eine Situation, in der die Betroffenen gar nicht mehr merken, dass sie ein künstliches Gelenk in sich haben?
Es gibt es tatsächlich, dass man den Menschen nicht ansieht, welche Seite ist eigentlich operiert worden. Und die meisten Menschen sind ja stolz, wenn sie zeigen können, ich kann das links und rechts gleich machen, obwohl ich auf der rechten Seite ein künstliches Gelenk habe. Also würde ich bestätigen. Es gibt aber natürlich auch Menschen, wo man sagt, der kann jetzt nur 90 oder 100 Grad den Arm hochheben. Ich denke, da ist ganz wichtig die Einschätzung dieser verschiedenen Offset-Geometrien. Und auch die Ausgangssituation, wenn alle Muskeln und Sehnen geschädigt sind, ist die Beweglichkeit, der Bewegungsumfang oft auch dann eingeschränkt. Aber die Schmerzen sind in der Regel weg.
Vielen Dank, Herr Professor Stangl, für die Informationen.
Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.